Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung am Tag nach einem Treffen, das diese Frau ganz sicher mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt hat. Der Kanzler und der CDU-Chef reden, endlich würde man gerne sagen, und offenbar auch unter dem Handlungsdruck, der nach Solingen entstanden ist, über deutsche Migrationspolitik. Und die Frage an Sie lautet: Kommt sie jetzt, die große Asylwende, oder geht alles weiter wie gehabt? Wenn ich Sie richtig interpretiere, geht sie offenbar von Letzterem aus. Denn sie sagt, ich sehe bei Scholz keine Führung. Herzlich willkommen, Christina Dunz. Freue mich sehr.
Guten Abend.
Ja, das sieht der Mann zu meiner Linken, natürlich zu meiner Linken, vermutlich völlig anders. Dass er die Politik des Kanzlers bei jeder Gelegenheit als Erfolg preist, könnte auch mit seiner Berufswahl zu tun haben. Generalsekretär der SPD. Besonders schönes Beispiel aus den vergangenen Wochen: Der SPD-Ministerpräsident Woidke hat Auftritte seines eigenen SPD-Kanzlers im Wahlkampf in Brandenburg offenbar dankend abgelehnt. Wie erklärt man als SPD-General so etwas der Öffentlichkeit? Ihm ist dazu eine besonders schöne Formulierung eingefallen.
Ich
zitiere:
Auch.
Dietmar Woidke ist ein sehr etablierter Ministerpräsident, der keinen Papa-Bundeskanzler braucht, der ihn an die Hand nimmt und ihm zeigt, wie man Wahlkampf macht. Wie kommt man auf sowas? Herzlich willkommen, Kevin Kühnert.
Freue mich sehr.
Ja, apropos SPD. Was lässt sich eigentlich lernen aus dem Anschlag in Solingen? Wollen wir diesen Mann fragen? Er sagt eine Menge, unter anderem, dass man offenbar aus dem Fall Anis Amri keine Lehren gezogen hat. Es war insbesondere der 7. Oktober, sagt er, der zu einer richtigen Enthemmung in der islamistischen Szene geführt hat. Die Radikalisierungsbiografien, so wie er sie nennt, werden immer jünger. Islamismus, sagt er, ist längst eine deutsche Realität. Was ich aber jetzt sehe, sind eigentlich nur Scheindebatten. Herzlich willkommen, Evin Güvercin. Freue mich sehr. Ja, und wie geht eigentlich der Blick auf das große Ganze? Wollen wir diesen Mann fragen, mit dem ich mich häufiger darüber austausche und der für das Gespräch heute seine Kemenate verlassen hat. Er ist in Solingen geboren, hat das große Polizeiaufgebot dort gerade erst gesehen, den Schock vermutlich mit Händen greifen können und sagt: Es ist die Stunde des Populismus, die wir gerade erleben. Und Politiker aller Parteien überbieten sich darin, so kurz vor den Wahlen als besonders harte Kerle rüberzukommen. Und in ein paar Wochen wird alles wieder vergessen sein. Über das Jahrhundert der Toleranz hat er gerade geschrieben, über diese seltsame Disbalance deutscher Politik. Innenpolitisch werden wir immer toleranter, aber außenpolitisch immer intoleranter und erklären anderen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Die fassen sich an den Kopf, sagt er, und schreibt über die Bedrohung durch islamistischen Terror. Guter Gedanke, der Westen hat viele von diesen Organisationen selbst bis an die Zähne bewaffnet. Und jetzt haben wir das Problem. Herzlich willkommen, Richard David Precht. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Herr Kühnert, vielleicht die erste Frage an Sie, ganz aktuell. Nach dem Gespräch zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz gab es heute ein paar klare Ansagen in Sachen Migrations- und Asylpolitik. Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Also Ergebnisse gibt es ja schon seit Monaten. Das Thema ist ja jetzt nicht neu aufgeploppt, aber nochmal in einem neuen Gewand in die Diskussion reingekommen. Zunächst mal hat der Bundeskanzler heute angekündigt, dass schon in der nächsten Woche auf seine Einladung hin sich Mitglieder des Bundeskabinetts gemeinsam mit der führenden Opposition, der CDU/CSU und ganz wichtig den Bundesländern zusammensetzen werden. Denn vieles, was wir rund ums Thema Abschiebung beispielsweise besprechen, liegt maßgeblich in der Zuständigkeit der Bundesländer. Deswegen gehören die zwingend mit an den Tisch. Er hat betont, dass jetzt auch ein Schulterschluss über die Parteigrenzen hinweg erforderlich ist. Ich glaube, ist das, was viele im Land auch erwarten, dass jetzt nicht mit einer knappen Stimmenmehrheit im Parlament irgendein unausgegorenes Gesetz durchgestimmt wird, sondern dass auch demonstrativ über Meinungsverschiedenheiten hinweg die Koalition und die Opposition zusammen sagt, worauf können sie sich einigen und wie bringen sie das auf den Weg. Und jetzt in diesen Stunden sitzen die Koalitionäre auch im Moment gerade zusammen, um gemeinsame Vorschläge zu entwickeln, mit denen sie dann auch zusammen vor die CDU/CSU treten, um zu sagen, das sind unsere Vorschläge, was sind eure, wie kommen wir zusammen?
Ich versuche gerade den Blick von Christina Dunz zu interpretieren.
Im vorigen Jahr ist das schon mal schiefgegangen. Ne? Da hatten sie schon mal über einen Deutschlandpakt für Migration beraten wollen. Und dann hatte sich der CDU-Vorsitzende Merz ja daraus verabschiedet und hat es für erledigt erklärt, weil er sich vom Kanzler nicht genügend berücksichtigt sah und dass Herr Scholz auch nicht den Eindruck vermittelte, dass er wirklich die Opposition bzw. die Union dazu holen möchte. Jetzt steht ja dieser Geschichte einmal entgegen, dass Herr Merz im Grunde genommen gestern so ein vergiftetes Angebot gemacht hat und gesagt hat, lasst mal FDP und Grüne außen vor. Natürlich ganz ohne Parteipolitik, wie er sagte, und das keiner glaubte. Und darüber muss man jetzt ja auch erstmal wieder hinwegspringen. Aber dass es jetzt vor den Landtagswahlen, die an diesem Sonntag in Sachsen und Thüringen sind, ein Signal gesetzt werden musste, ist klar. Ob das nach dann noch der Landtagswahl in Brandenburg gegen Ende September so sein wird, bezweifle ich.
Ich denke, die Gespräche werden relativ schnell dann abgehalten werden. Ob wir dann schon in der Haushaltswoche, was die übernächste Kalenderwoche ist, zu Ergebnissen gekommen sein werden, muss man abwarten. Aber das Bestreben von allen wird sein, dass es schnell geht. Aber ich will auf die historische Begebenheit noch mal eingehen, weil Sie sagen zu Recht, es gab damals Gespräche zwischen Kanzler und Oppositionsführer vor nicht ganz einem Jahr. Herr Merz hat die dann verlassen. Es gab ein bisschen schräge Wortbilder. Die Tür sei zugeschlagen. Dann kamen andere aus der Union und sagten, sie stehe noch ein Spalt breit offen. Also es ging irgendwie wild durcheinander. Wichtig ist im Ergebnis, dass Merz dann nicht mehr Teil des Prozesses sein wollte, hat uns nicht daran gehindert, zu Ergebnissen zu kommen. Die Ampelkoalition hat gemeinsam Verschärfungen bei den Rückführungen, bei den Abschiebungen beschlossen. Das Gesetz, das Verschärfungsgesetz ist per 26. Februar dieses Jahres in Kraft getreten. Seit einem halben Jahr gelten Verschärfungen. Das sage ich nicht, weil ich glaube, dass damit alles erledigt ist. Aber genau. Ich glaube, die Diskussion darf an einem nicht vorbeigehen. Wenn wir jede Verbesserung, jede rechtliche Lücke, die wir zumachen, einfach negieren oder über sie hinweggehen mit dem Hinweis, damit sei das Gesamtproblem ja noch nicht gelöst, dann wird Politik scheitern am Ende. Dann werden sich die Populisten freuen, dann gestehen wir gar nicht mehr dazu, dass Politik prozesshaft ist und vorangeht.
Es ist doch nicht populistisch festzustellen, dass dieses System kaputt ist, oder würden Sie dem widersprechen?
Dieses System hat grobe Probleme und Fehler. Auf einige werden wir heute zu sprechen kommen, weil das Beispiel von Issa Al-Haar, dem mutmaßlichen Täter aus Solingen, genau das zeigt. Mit der gescheiterten Rücküberstellung nach Bulgarien kann ich auch gerne gleich noch was zu sagen. Nichtsdestotrotz sind reale Lücken, die übrigens von den zuständigen Ländern immer wieder angemahnt wurden, geschlossen worden. Der Abschiebegewahrsam ist von seinerzeit 10 Tage auf 28 Tage ausgeweitet worden. Das ist das Maximum, was europäisches Recht Deutschland erlaubt. Die Koalition hat das Maximum ausgeschöpft. Das ist jetzt erlaubt, wenn Leute, die abgeschoben werden sollen, aus ihren Einrichtungen geholt werden, dass auch Nachbarräume besucht werden. Wir wissen es noch nicht, aber es kann sein, dass der Fall Issa Al-Haar genau einer gewesen ist, wo das ist ja schon über ein Jahr zurück, geholfen hätte, weil er vielleicht in einem anderen Raum der Unterkunft gewesen ist, der nach der damaligen Rechtslage nicht betreten werden durfte. Diese Lücke ist geschlossen. Nochmal, löst das alle Probleme? Nein, keine politische Maßnahme löst alle Probleme. Aber ich bestreite deutlich und mit Nachdruck, dass nichts passiert sei und alle die Hände im Schoß gehabt hätten.
Man sagt ja nicht, dass nichts passiert ist, sondern die Erwartungshaltung war natürlich sehr hoch, nachdem der Bundeskanzler gesagt hat, wir werden im großen Stil abschieben. Mhm. Und jetzt sind die Zahlen gestiegen. Ja, um 30%, aber sie sind natürlich noch wahnsinnig gering. Und wenn ein Bundeskanzler so eine Aussage macht, dann ist die Erwartungshaltung sehr groß und dahinter oder diese Lücke können Sie nicht oder füllen Sie nicht.
Es ist ja ehrlich gesagt noch viel widersprüchlicher und absurder. Wenig später sitzt dann Ihre Parteichefin hier in dieser Sendung und sagt, genau darauf angesprochen, ja gut, der Kanzler hat zwar angekündigt, Abschiebungen im großen Stil, aber dafür ist der Kanzler ja gar nicht zuständig. Das müssen ja die Länder machen. Also man weckt sozusagen eine riesige Erwartung. Und lässt sich damit dann auch...
Nee, nochmal, das Paket, was zum 26. Februar in Kraft getreten ist, wurde ja beschlossen, nachdem er dieses Interview damals gegeben hat.
Das ist ein Stil, was gerade passiert.
Wir haben hier in dieser Sendung über diese Formulierung schon mal gesprochen und ich habe da keine Schäume produziert, sondern sehr deutlich gesagt, dass es jetzt meine Wortwahl nicht gewesen wäre, weil ich glaube, dass man die Erwartung, die sich damit verbindet, gar nicht politisch erfüllen kann. Aber Frau Dunz hat ja die Zahlen trotzdem genannt. Die Abschiebezahlen gehen hoch, die Zugangszahlen gehen übrigens runter um etwa 20%. Und das muss ich mir jetzt schon einmal erlauben an der Stelle, wenn wir uns jetzt aus der Union zum Teil anhören müssen, es sei ja gar nichts passiert, Deutschland würde auf der Stelle treten seit Jahren. Bis 2021 hatte Deutschland jahrelang Unionsinnenminister. Das heißt, wenn ich mir die Zahlen aus dem Jahr 21 angucke, sehe ich die letzten Arbeitsnachweise der Union in diesem Bereich. Da sind wir jetzt bei den Abschiebezahlen Okay. 2/3 höher, als das damals der Fall war. Das sind reale Zahlen. Man kann die immer noch zu niedrig finden, aber da können wir jetzt nicht drüber hinweggehen, dass hier wirklich was passiert ist.
Ja, aber 2/3 höher. Können Sie es mal bitte, wir arbeiten dann immer
von
sehr gerne mit...
Von 12.000 auf etwa 20.000 im Jahr. Das ist die Größenordnung, also in Richtung 20.000.
Die absoluten Zahlen sind doch das Interessante. Und gleichzeitig sind wie viele Menschen gekommen vergangenes Jahr ungefähr? 320, 330.000?
Ja, aber das ist ja eine komische Vergleichsgröße, weil ja nicht alle, die kommen, sogar die allermeisten, ja dann gar nicht einen Abschiebetitel am Ende bekommen,
sondern viele
ja einen
legalen Aufenthaltstitel haben. Aber man sollte dann doch nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier irgendein System im Griff haben. Wie fanden Sie eigentlich in dem Zusammenhang die Aussage des Kanzlers neulich beim Bürgergespräch, wir haben die irreguläre Migration mittlerweile gut unter Kontrolle?
Wir kriegen sie besser unter Kontrolle.
Wie fanden Sie diesen Satz?
Ich habe ihn jetzt ehrlich gesagt gerade bei Ihnen das erste Mal gehört. Ich verfolge selbst von meinem Bundeskanzler nicht alle Interviews. Aber wenn Sie ihn da haben, bitte schön.
Wir haben ihn zufällig.
Ganz zufällig.
Ganz zufällig ist er da. Wir hören einmal kurz rein. Das ist der Satz und über den sollten wir mal einen Satz reden.
In den vergangenen Jahren haben wir die irreguläre Migration schon deutlich gesenkt. Übrigens zusammen mit Ländern und Kommunen. Das ist ein großer Erfolg und zeigt, es geht. Solche Antworten in der Sache brauchen wir. Und keine Debatten über offene Grenzen für alle oder Extremisten, die in Potsdamer Willen ihre Vertreibungspläne schmieden.
Da ist ja das gut, dass ich nach dem Spot noch mal gefragt habe, Herr Lanz, weil das war ja jetzt gar nicht so wörtlich das Zitat, wie Sie es mir eben unterjubeln wollten. Ne?
Zu sagen, das ist ein großer Erfolg. Was genau ist der große Erfolg?
Dass die Zahlen bei den Abschiebungen beispielsweise hochgehen, ist ein Erfolg. Dass die Zugangszahlen runtergehen, ist auch ein Erfolg.
Wir reden über eines der zentralen Themen, das diese Gesellschaft und nicht nur diese wirklich beschäftigt. Sich dann hinzustellen und zu sagen, ist ein großer Erfolg.
Ja, wenn man mit den Zahlen, also an was wollen Sie die Politik in diesem Bereich messen, wenn nicht an Zahlen? Um Zahlen dreht sich diese Diskussion und daher ist die... belastbare Aussage, dass Zahlen runtergehen, auch ein Arbeitsnachweis von Politik.
Okay.
Wir werden jetzt aber, also wir haben gesagt, wir wollen ja noch sprechen über den Fall des mutmaßlichen Täters aus Solingen.
Wird gerne einmal ganz aktuell. Heute Kollegen von Bild haben das heute Abend vermeldet, dass es unter anderem einen Satz gibt, der fällt ja jetzt plötzlich, ganz neue Töne, die ich so noch nie gehört habe. Flüchtlinge, die über ein anderes EU-Land eingereist sind und dort registriert wurden, die sogenannten Dublin-Fälle, diesen Leuten sollen in Zukunft die Leistungen massiv gekürzt werden. Kein Bargeld, keine Bezahlkarte, nur noch das Bett-Brot-Seife-Minimum, wie es da heißt. Also Nahrung, ein Schlafplatz und Drogerieartikel. Ist das zutreffend?
Das kann ich nicht bestätigen. Ich kenne nur diese Meldung von Bild, und das sehen Sie mir bitte nach, das nehme nicht alles für bare Münze, was bei der Zeitung mit den 4 Buchstaben steht.
Naja, insofern, also faktisch ist das häufig dann schon richtig, was dann steht. Ne?
Mir würden 2 bis 3 Fälle einfallen, wo es vielleicht nicht ganz bestimmt hat, was in der Bild stand.
Gerade in dem Fall, im Politikressort, also nochmal, würden Sie es gut finden, wenn es so käme?
Ich weiß nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Das sind sehr allgemeine Begriffe,
ob das dann... Das ist sehr konkret. Wer über ein anderes EU-Land einreist, dem sollen die Leistungen massiv gekürzt werden. Das ist der Satz, um den es geht.
Ganz genau. Aber da gibt es auch, es gibt übrigens jetzt schon vielfach die rechtliche Möglichkeit, übrigens bei den Ländern dazu. Fälle wie von Issa Al-Ha, der nicht angetroffen wurde, können danach auslösen, dass die Länder die Leistungen massiv zusammenstreichen. Es wird in vielen Fällen gar nicht genutzt. Es ist wieder ein Beispiel dafür, wo vielfach jetzt auch Forderungen aufgestellt werden, die eigentlich mit der geltenden Rechtslage bereits möglich sind, umzusetzen, wenn Verantwortliche vor Ort da auch hinterher sind und das Ganze durchsetzen.
Frau Dunz, verstehen Sie das noch?
Das ist die Forderung von Christian Lindner, die er heute Morgen gesagt hatte. Und wenn das jetzt im Laufe des Tages tatsächlich Ampel ein Beschluss oder Absprache gewesen sein soll, müsste sich zumindest irgendeiner mal vorher verfassungsrechtlich informiert haben, ob oder wie weit gestrichen werden kann.
Das große Fragezeichen, das ich gerade im Kopf habe, also monatelang, um nicht zu sagen jahrelang, diskutieren wir dieses Thema auch hier in dieser Sendung. Und ich werde regelmäßig darüber belehrt, was alles aus rechtlichen Gründen nicht geht.
Genau, das Existenzminimum muss eigentlich gewahrt bleiben.
Ja, aber das ist ein ganz anderer Ton. Leistungen massiv gekürzt, kein Bargeld, keine Bezahlkarte, nur noch das absolute Minimum für Menschen, die aus einem
wäre fast original, was Lindner gefordert hat. Denn bisher ist es in der Ampel nicht so gewesen, dass alles so durchgegangen ist, wie Lindner das gewollt hat. Aber ist im Moment schwer zu beurteilen.
Würden Sie das wollen, Herr Kühnert?
Wie gesagt, ich weiß zu wenig über den konkreten Vorschlag. Nein, das ist wirklich zu allgemein gefasst. Dublin-Fälle sind sehr unterschiedlich gelagert. Ja, nur weil jemand ein Dublin-Fall ist, also über ein anderes Land eingeleist, gibt es dahinter ganz unterschiedliche Fallkonstellationen. Wir haben beispielsweise andere Länder in Europa, die zahlen selbst an Leute, die eine Anerkennung dort bekommen haben, überhaupt gar keine Leistungen aus. Also das ist sozusagen null. Deswegen können wir dahin auch nicht zurückführen. Griechenland ist so ein Fall. Deutsche Gerichte sagen, nach Griechenland kann nicht rücküberführt werden, weil die konservative Regierung in Griechenland aus meiner Sicht dort rechtswidrig alle Leistungen gestrichen hat.
Griechenland ist in der EU.
Ja.
Das heißt, die haben auch eine europäische Zuständigkeit. Mhm. Hier sitzen häufig Politiker, Politikerinnen und argumentieren genau damit und sagen, selbst wenn wir als Deutschland das wollten, dann haben wir EU-Recht, geltendes EU-Recht, das das verunmöglicht. Die anderen machen es einfach oder was heißt das?
Natürlich gibt es Staaten in der Europäischen Union, die sich an Regeln nicht halten. Das ist ja keine neue Erkenntnis. Frau Meloni in Italien nimmt grundsätzlich überhaupt gar keine Dublin-Fälle zurück. Die macht da auch kein Hehl draus, dass sie damit geltende Regeln bricht.
Schweden macht das auch so mittlerweile.
Verschiedene Länder halten sich da nicht dran. Ich sehe darin keine positive Entwicklung. Jetzt kann man natürlich, ich verstehe, wenn Leute zu dem Schluss kommen, zu sagen, wenn sich die und die und die auch nicht dran halten, dann machen wir das auch genauso. Ich glaube, dass eine Europäische Union, die auf Dauer so funktioniert, dass einfach jeder sagt, was scheren mich all die Regeln, die wir festgelegt haben, dass das nicht gut ausgeht, weil man setzt ja immer nur die Regeln aus, die einem gerade in den Kram passen, auszusetzen, die anderen nicht.
Dann müsste der Bundeskanzler bei dem nächsten EU-Rat mit seiner Führungskraft, die er von sich selber ja behauptet, auch durchsetzen. Dann müsste er, ja, irgendwo muss man anfangen.
Nee, aber wir müssen noch bei den Abläufen bleiben. Vor wenigen Monaten ist die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems endlich durchverhandelt worden, jetzt auch in allen Institutionen, auch im Parlament beschlossen. Mhm. Innerhalb der nächsten 2 Jahre wird das sukzessive jetzt alles in Kraft gesetzt und funktioniert. Vieles dessen, worüber wir jetzt bei den Dublin-Fällen sprechen, ist dann aus der Diskussion verschwunden, weil das haben viele noch nicht verstanden. Diese GEAS-Reform, die da ausverhandelt wurde, befreit uns ja von diesem Zuständigkeitswahnsinn, dass massenhaft Leute in die Länder, wo sie zuerst einen großen Zeh reingesetzt haben, wieder zurückgeführt werden müssen, die uns dann an der Nase herumführen, diese Länder, weil sie Regeln schaffen, die nicht zu gewährleisten sind. Wenn ich das an dem bulgarischen Beispiel mal machen darf. Ich habe mich da reingefuchst diese Woche, es schlackern einem die Ohren. Wir haben ein Rücküberführungsabkommen mit Bulgarien, was also spezifisch für die Konstellation Geflüchteter in Deutschland, sagt im Interview beim BAMF, ich bin über Bulgarien eingereist. Wir stellen fest, aha, wir sind nicht zuständig, muss zurück nach Bulgarien. Da gibt es ein Abkommen, das regelt im Detail, wie das dann abzulaufen hat. Rücküberführung nach Bulgarien gehen auf dem Flugweg nur über den Flughafen Sofia. Mhm. Und zwar, Achtung, montags bis donnerstags zwischen 9 und 15 Uhr ist die dortige Stelle erreichbar. Die Anzahl an Linienflügen in Deutschland, die den Flughafen Sofia montags bis donnerstags zwischen 9 und 15 Uhr erreichen, sind 10 in der Woche. Pro Linienflug dieser privaten Fluggesellschaften gibt es 2 reservierte Plätze, die dafür genutzt werden können, was nicht heißt, dass dann am Ende auch wirklich immer jemand drin ist. Also im Optimalfall haben Sie 40 Personen pro Woche, die Sie aus Deutschland dahin überführen können. Nicht, weil irgendein Politiker in Deutschland noch nicht genügend Gesetze beschlossen hätte oder zu bummelig wäre in der Umsetzung, sondern weil Bulgarien uns hier an der Nase herumführt und formal behaupten kann, ja, ja, wir halten uns an die Dublin-Regeln und nehmen zurück, aber de facto ein Regime geschaffen hat, was das verunmöglicht. Und das muss jetzt Teil von Gesprächen auch auf europäischer Ebene sein, zu sagen, was braucht ihr? Sollen wir euch mehr Leute einstellen für eure komische Behörde da am Flughafen insofern? Ja. Wie können wir da die Öffnungszeiten ausweiten? Wann kann es losgehen? Darum geht's jetzt.
Und jetzt die Frage, die mich umtreibt, warum jetzt? Warum fällt uns das alles jetzt ein? Warum brauchen wir einen islamistischen Anschlag in Solingen, der mit dem Migrationsthema, über das wir gerade reden, ja eigentlich erstmal nichts zu tun hat? Muss man auch voneinander trennen? Warum ist das jetzt plötzlich der Anlass, um über Migrationspolitik grundsätzlich mal nachzudenken? Jetzt endlich, wenige Tage vor den entscheidenden Landtagswahlen in Ostdeutschland. Warum fällt uns das jetzt ein? Warum nicht vor 2 Jahren? Warum nicht vor 3 Jahren? Warum nicht vor 4 Jahren? Wenn doch offenbar Dinge möglich sind, von denen hier immer wieder gesagt wird, geht alles rechtlich nicht. Plötzlich geht erstaunlich viel.
Es geht nicht alles von dem, was jetzt gerade in den letzten Tagen aufgeregt in die Diskussion eingeworfen wurde.
Aber es geht offenbar mehr, als man denkt.
Das wird man jetzt zusammen miteinander bewerten müssen, aber dieses System wird fortwährend weiterentwickelt.
Nochmal, warum vor 2 Jahren nicht die Debatte? Warum jetzt?
Ich habe keine Zeitkapsel, aber wir haben ja auch in den letzten Monaten, auch im letzten Jahr schon Verschärfungen vorgenommen.
Es wird die Tatsache, dass da jetzt Wahlen, heikle Wahlen vor der Tür stehen, hat das was damit zu tun, dass uns das jetzt einfällt?
Nein, das hat damit nichts zu tun.
Ist es ein Ernsthaft jetzt?
Nein, davon bin ich wirklich überzeugt, weil ich habe doch keine Wahl in Sachsen und in Thüringen gebraucht, um mitzubekommen in dieser Gesellschaft, dass es viele Leute gibt, die mit dem Umgang mit Fluchtmigration in unserem Land nicht zufrieden sind, so wie es läuft. Dafür musste ich jetzt nicht für Wahlkampfauftritte nach Thüringen rüberfahren, wirklich nicht.
Im Moment, jetzt folgen Sie der Gesellschaft, den Umfragen, nicht der eigenen Einschätzung vor 2 Jahren?
Meine Einschätzung ist auch vor 2 Jahren gewesen, dass die Stimmung in der Gesellschaft so ist, wie sie ist. Ich bin jetzt aber auch kein Asylpolitiker, der sich jeden Tag mit diesen Details der Regelung beschäftigt.
Warum hat vor 2 Jahren niemand was gemacht?
Das stimmt ja nicht, dass niemand was gemacht hat. Es ist sukzessive über die letzten Jahre
zu wenig.
Immer. Das ist ja eine andere Einschätzung. Zu der Einschätzung kann man auch kommen. Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, wenn wir nicht anerkennen in der politischen Diskussion, dass Fortschritte zwischendurch passieren, dann werden unsere Diskussionen nur unbefriedigte, wütende und zukunftsverdrossene Menschen zurücklassen. Weil wenn nicht alles gut wird, und das ist ein völlig unseriöses politisches Versprechen, dann ist ja offensichtlich versagt worden. Und da gehe ich nicht mit, das tut mir leid. Das negiert auch, wie komplex politische Einigungsprozesse zwischen Parteien und Gruppierungen sind, die einfach unterschiedliche Interessenlagen mitbringen.
Also Sie würden sagen, die Asylproblematik war vor 2 Jahren nicht so, wie sie heute ist?
Sie ändert sich fortwährend und entwickelt sich tatsächlich weiter. Ja, das ist so, ja. Und allein in diesen letzten 2 Jahren, mit den Verschärfungen bei den Rückführungen, die sind innerhalb der letzten 2 Jahre passiert. Über die GEAS-Reform ist jahrelang verhandelt worden, jetzt dann auch mit einem tatsächlichen Ergebnis. Da können wir doch nicht einfach drüber hinweggehen.
Der Fall aus Solingen, Herr Kühner.
Ja.
Also diese Hilflosigkeit dieses deutschen Rechtsstaates. Da hat man 6... Entschuldigung.
Das ist nicht Hilflosigkeit. Tut mir leid, da muss ich deutlich widersprechen.
Der Fall des mutmaßlichen
Täters aus Solingen, da gab es keine Regelungslücke, die uns daran gehindert hätte, Mittel zu finden, ihn nach Bulgarien entsprechend der Regeln zu überführen. Es ist jetzt die Aufgabe von politischer Aufarbeitung.
Es hat ja aber nicht stattgefunden.
Ja.
Die Konsequenz fehlte an jeder
Absolut.
Stelle.
Aber dann reden
die,
wir
die volle
dann
Härte
reden
des
über
Rechtsstaates,
eine,
die gerade von Politikerinnen insbesondere...
Ganz kurz,
Ihre Parteichefin, Saskia Esken, hat gerade neulich wieder im Fernsehen mit der Floskel der vollen Härte des Rechtsstaates operiert. Ist es die volle Härte des Rechtsstaates, wenn man einmal an ein Zimmer klopft?
Nein, ausdrücklich nicht.
Und dann war's das?
So, und jetzt? Aber jetzt sind wir sehr präzise. Jetzt muss darüber gesprochen werden, warum geltendes Recht, was da ist und angewendet werden kann. Genau. Und ich will jetzt keine zu billige Schuldzuweisung. Ich klopfe da überhaupt nicht. Ja, das machen ja keine Abgeordneten im deutschen Bundestag.
Klopft offensichtlich nicht.
Und das ist jetzt eine Frage.
Und die zweite Frage.
Nee, Herr Lanz, erstmal die erste Frage beantworten. Und die muss beantwortet werden in den nächsten 2 Tagen in Sondersitzung, die es geben wird der zuständigen Ausschüsse im Landtag Nordrhein-Westfalen und dann im Bundestag. Für Abschiebungen sind die Länder in Deutschland zuständig, der Bund unterstützt. Nordrhein-Westfalen ist, weiß der Kuckuck warum, das einzige Bundesland, was die Zuständigkeit für solche Abschiebungen dem Familienministerium übergeben hat, was von Frau Paul, einer grünen Ministerin, geführt wird. Die hat sich nach 4 Tagen Schweigen heute das erste Mal zu Wort gemeldet und hat ganz viel beschrieben, was alles nicht gemacht wurde. Es wurde einmal geklopft. Es wurde danach den zentralen Ausländerbehörden nicht mitgeteilt, dass die Person nicht angetroffen wurde.
Da
hätte man nämlich Leistungen kürzen können, man hätte den als untergetaucht klassifizieren können, man hätte mit Bulgarien die Frist, um ihn rückzuüberstellen,
auf
von
6 auf 18 Monate
ausweiten können,
ist alles
nicht passiert.
Ja.
Und dafür gibt es dort zuständige Behörden und auch eine politisch verantwortliche Person. Und es gibt ganz viele Punkte, ein paar hatten wir eben. Da muss der Gesetzgeber jetzt wirklich noch Hausaufgaben machen. Da drücke ich mich auch nicht vorweg, drüber zu sprechen. Aber ich übernehme jetzt hier nicht die global-galaktische Verantwortung für Leute, die in Ministerämtern sind und es in ihren Ministerien und nachgeordneten Behörden nicht hinkriegen, geltendes Recht anzuwenden und verdammte Axt nochmal dafür zu sorgen, dass nicht gerichteter Dinge abgezogen wird, wenn jemand nicht da ist. Es war übrigens ja nicht mal, das ist nicht kriminell. Das müssen die Leute wissen. Man kriegt nicht, wenn man abgeschoben werden soll, eine Ankündigung und dem Tag, um die und die Uhrzeit kommen wir sie holen. Nee, weil dann können die Leute sich ja verdrücken, sondern man kommt unangekündigt hin. Und da die sich frei auch außerhalb der Einrichtung bewegen dürfen, ist es völlig legitim und normal,
dass die mal nicht da sind. Und es ist ja auch offensichtlich völlig legitim, dass er dann nach Ablauf der 6-Monats-Frist 4 Tage später wieder auftaucht und sagt, Tag, da bin ich wieder. Und auch das führt zu keiner Konsequenz.
Aber das ist wirklich eine Frage, da müssen Sie Frau Paul einladen und Sie fragen. Ich würde Ihnen empfehlen, sich ranzuhalten mit der Einladung, weil ich nicht glaube, dass sie noch allzu lange diese Verantwortung haben wird.
Richard David Precht wollte gerade, Richard.
Ja, ich meine, das Ganze, was wir hier beschreiben, ist die enorme Überforderung dieser Behörden.
Genau.
Wie viel private Schuld jetzt die Ministerin daran hat, will ich nicht beurteilen. Aber ich glaube einfach, dass das ein Fall ist, den es wahrscheinlich auch ganz, ganz häufig gibt, dass unsere Ausländerbehörden mit dem, was sie da zu tun haben, heillos überfordert sind. So, jetzt könnte man sagen, ja gut, dann brauchen die halt mehr Personal, da sind wir im Augenblick gut drin. Wir stocken auch in allen anderen Sektoren im Augenblick Personal auf. Das könnte man im Zweifelsfall machen. Es muss ja auch gutes Personal sein. Und ich meine, wir am Ende liegt die Verantwortung in der Hand von Verwaltungsangestellten oder Verwaltungsbeamten. Wir haben da keine Taskforce sitzen, ja, die sich dahinter klemmen und sagen, das müssen wir jetzt unbedingt rauskriegen. Ich meine, wenn man da anklopft und da ist jemand nicht da, da ist doch jemand, den man fragen kann. Wo ist der? Wann ist der zuletzt irgendwo gewesen? Da kann man sich hinterklemmen. Da kann man auch im Zweifelsfall sagen, wenn es dringlich ist, ja, dann stellen wir ein Auto dafür die Tür und gucken, wann der wiederkommt und. So, und alles das ist möglicherweise nicht deswegen passiert, weil die Leute da irgendwie besonders faul waren oder nicht wollten, sondern weil sie heillos damit überfordert sind. Das ist ja auch nur ein Fall unter ganz, ganz, ganz vielen. Und ich denke, dass das ganz, ganz häufig
vorkommt. In der gesamten Asylpolitik, das ist das
Thema. Bei all dem, worüber wir uns streiten, ne? Die Frage, welches Gesetz geändert werden muss und so weiter und wie man Aufnahmestopp hinbekommt oder nicht hinbekommt, woran es, glaube ich, überhaupt keine großen Erregungs- oder Debattenbedarf gibt, ist, dass unsere Ausländerbehörden mit dem Status quo, ja, vor dem sie stehen und den Aufgaben, die sie haben. Und da ist Solingen mit Sicherheit nicht die einzige, heillos überfordert sind.
So. Und das ist der Zustand, den wir zugelassen haben. Würden Sie dem zustimmen? Viel zu lange Zeit.
Nein, das ist mir zu pauschal. Nicht, weil ich widerspreche nicht komplett. All das ist da. Das kann keine Generalentschuldigung dafür sein, dass, wie in dem beschriebenen Fall, einfach gar keine der möglichen Maßnahmen ergriffen werden.
Das war die Erklärung eines Missstandes.
Nee. Ja, aber es finden ja Rückführungen in dieser Gesellschaft statt. Die Zahlen steigen auch.
Es gibt also keine Taskforce jetzt im Kanzleramt. Es gäbe keine Gespräche mit Friedrich Merz. Es gäbe die ganze Debatte so nicht. Es gäbe diesen Aktionismus, diesen Populismus. Gäbe es doch alles nicht, wenn wir nicht 2 entscheidende Wahlen vor der Brust hätten.
Die
und Solingen.
Treffen auch mit den Bundesländern und mit der Opposition können und werden sich nicht nur um die Frage von Rückführung drehen können.
Weil ja, wenn das müssen Sie mal was fragen, Herr Kühner. Sie sind ein Mann des Wortes und ein begnadeter Rhetoriker. Wie geht's Ihnen, wenn Sie so einen Satz wie den von Henrik Wüst hören? Wir werden unsere Art zu leben verteidigen. Wie geht's Ihnen damit?
Das kann ich unterschreiben.
Wirklich?
Da sind wir jetzt in der Position der Verteidigung hier. Nicht, dass wir es durchsetzen.
Ach, das ist jetzt aber Wortklauberei, finde ich.
Das ist keine Wortklauberei.
Doch, das finde ich schon.
Ist das Ihrer Satz? Nee.
Nein, ich finde, da liegt, also wenn Sie es so interpretieren, finde ich, liegt eine Unterstellung drin, die ich als SPD-Politiker, dem CDU-Politiker Henrik Wüst gegenüber nicht machen würde.
Wir werden unsere Art zu leben verteidigen.
Ja.
Wir haben doch unsere Art zu leben in gewisser Weise längst eingebüßt.
Das ist für mich eine Sprache des Alarmismus, die ich in der Form nicht mitgehe. Das ist mir deutlich drüber.
Ich habe ein Argument.
Das ist immer gut.
Zu unserer Art zu leben gehörte, Taylor Swift-Konzerte einfach zu veranstalten und es gibt kein Sicherheitsthema. Richtig? Mhm. Zu unserer Art zu leben gehörte es auch, einen Weihnachtsmarkt abzuhalten und ihn nicht zu verbarrikadieren, damit bloß kein Irrer mit dem Lastwagen reinfährt. Oder nicht?
Ja.
Zu unserer Art zu leben gehörte es auch, in Schwimmbäder zu gehen und nicht 30 Mann Security dabei zu haben. Gehörte es auch.
Herr Lanz.
Das ist alles deutscher Alltag, den ich hier gerade beschreibe.
Selbstverständlich. Und jetzt dürfen wir doch bitte nicht dabei über die Fakten hinweggehen, dass diese Gesellschaft, was Kapitalverbrechen angeht, was Roheitsdelikte angeht, im Großen und Ganzen über die letzten Jahrzehnte, dass die Forschung eindeutig sinkende Zahlen erlebt hat. Heute gibt es viel weniger Schlägereien im öffentlichen Raum, die stattfinden, als das früher der Fall war, und vergleichbare Delikte. Also die Zeichnung, alle Einzelbeispiele, die Sie nennen, sind real. Wir haben die Bilder dazu alle vor Augen. Aber dass die Addition dieser Beispiele taugt nicht dazu, ein Zustandsbild der deutschen Gesellschaft im Jahr 2024 allein zu zeichnen. Das ist mir zu verkürzt. Genauso wie es Forderungen danach, irgendeinen Notstand auszurufen oder Ähnliches mehr sind. Ich finde, man muss seinen politischen Standpunkt, seine Kritik, sein Nicht-Einverständnis vorbringen können, ohne den Leuten die Apokalypse auf die Nase zu binden. Wir haben keine Apokalypse in dieser Gesellschaft, aber reale Probleme, die gelöst werden müssen. Aber es ist auch eine Frage der Sprache und des Umgangs. Unsicherheit ist das dominierende Gefühl in unserer Gesellschaft. Manche Politik hat dazu beigetragen, das will ich nicht abstreiten, aber alle, die verantwortlich Politik machen, tragen eine Mitverantwortung dafür zu sorgen, dass das nicht noch weiter angeheizt wird.
Warum ist eigentlich nicht schneller nach Mannheim reagiert worden? Also warum gab es da nicht schon eine Taskforce?
Mannheim haben die Gespräche in der Ampelkoalition ja beispielsweise über das Thema Messergewalt, Waffenrecht und anderes.
Was war nach Brockstedt mit zwei Toten?
Ja, aber auch an dieser Stelle, ich weise jetzt bitte nur auf die Fakten hin. Es scheitert nicht an der SPD-Bundestagsfraktion, Gesetze beschließen zu können, die in diesem Phänomenbereich Messergewalt zu anderen Gesetzen kommen. Und wir geben uns übrigens nicht der Illusion hin zu glauben, nur weil irgendein Messer verboten ist, taucht das nicht mehr auf. Der Täter von Soling hätte natürlich, also A, war die Klinge eh schon länger als erlaubt, und Terroristen interessieren sich wenig dafür, wie Regeln sind. Deswegen ist die Verschärfung des Rechts dort auch nicht eine Antwort auf Soling, sondern eine Antwort auf ein grundsätzlich gestiegenes Unsicherheitsgefühl in der Gesellschaft, was auch mit der
Das ist nur ein Gefühl. Das ist nur ein Gefühl.
Die Statistiken sind, ich habe sie mir sehr genau angeguckt. Das Problem ist, dass die Kriminalitätsstatistik in Deutschland Messerdelikte erst seit wenigen Jahren explizit ausweist. Und zwar seit den Corona-Jahren, sodass auch die Vergleichswerte schwierig sind. Daher ist es, man kann mit Wahrnehmung arbeiten, aber man kann nicht ernsthaft mit dem Zahlenmaterial, was uns vorliegt, sagen, dass wir da einen langjährigen Beweis haben, dass die Zahlen hochgehen. Aber in unserer Gesellschaft und in der Politik sind...
Nicht den Beweis, das Gegenteils haben wir demzufolge aber auch nicht.
Gefühle und Wahrnehmung sind auch ein Teil von Wirklichkeit. Müssen wir ernst nehmen. Ich will das nicht bestreiten.
Herr Güvercin, haben wir da ein Problem oder haben wir nur ein Gefühl?
Ich fand die Frage ganz berechtigt, was ist eigentlich nach Mannheim passiert? Also
ich würde gerne ergänzen, was ist nach Brockstedt passiert?
Man kann die Liste weiter fortsetzen, und ich glaube, wir fokussieren uns.
Was ist nach Bad Oeynhausen passiert?
Ja.
Geht noch weiter.
Ich meine, migrationspolitische Herausforderung ist ja keine neue Herausforderung. Das ist jetzt anscheinend jetzt Bestrebungen gibt, da Fortschritte zu erzielen, ist ja positiv. Aber nach Mannheim und auch jetzt nach Solingen vermisse ich von Seiten der Bundesregierung, aber auch von der CDU, eine viel tiefer gehende Auseinandersetzung mit den ideologischen Hintergrund dieser Täter von Mannheim und Solingen. Wie Herr Kühnert zu Recht gesagt hat, also wenn ein Terrorist die Absicht gefasst hat, auf Zivilisten einzustechen, der orientiert sich nicht an irgendwelchen Waffen, Messerverbotszonen oder an irgendwelchen Klingellängen, und Anis Amri hat einen LKW genommen und auf dem Breitscheidplatz seine Tat vollzogen. Ich habe immer so das Gefühl, dass die Politik nach Mannheim und jetzt auch nach Solingen Handlungsfähigkeit simulieren will. Und jetzt haben wir natürlich die Landtagswahlen vor der Tür. Da ist der Druck noch mal höher. Deswegen will man unbedingt die harte Hand des Rechtsstaates durchsetzen. Und man überbietet sich in den rhetorischen Forderungen. Aber ein Thema ist überhaupt nicht, wird kaum thematisiert, und das ist der Islamismus, weil der 7. Oktober war nicht nur eine Zäsur für Israel, sondern auch für unsere deutsche Gesellschaft, weil seit dem 7. Oktober wäre die islamistische Szene in Europa, aber vor allem auch in Deutschland halbwegs einigermaßen beobachtet, sieht, dass es eine massive Enthemmung gibt in der islamistischen Szene, dass die unterschiedlichen islamistischen Akteure die Gunst der Stunde nutzen, um über diese Emotionalisierung des Nahostkonflikts insbesondere auch junge Menschen zu radikalisieren. Weil in den letzten Wochen und Monaten haben wir immer wieder mitbekommen, dass Anschlagsplanungen in einer sehr frühen Phase verhindert werden konnten, dank Hinweisen meistens von ausländischen Geheimdiensten, was auch sehr viel aussagt. Und die Menschen, die da diese Anschläge geplant haben, das waren teilweise Jugendliche, die 15, 16 Jahre alt sind. Und auch die Abschiebedebatten, die wir auch nach Mannheim gehabt haben. Natürlich, wenn Geflüchtete nach Deutschland kommen, entweder kommen sie radikalisiert nach Deutschland oder sie radikalisieren sich erst in Deutschland. Ja. Das werden die Ermittlungen jetzt in Solingen auch zeigen, was da der Hintergrund ist. Das ist ja nur ein ganz kleiner Spektrum der islamistischen Szene. Ein guter Kollege, der Publizist Ruben Gertschikow, hat heute in einem Gastbeitrag bei T-Online zu Recht geschrieben, wir können Islamismus nicht einfach durch Abschiebungen lösen, sondern
das war ja mein Punkt
Islamismus
vorhin.
Also ist eine deutsche Realität.
Asylpolitik und Islamismus haben nur bedingt was miteinander zu tun.
Also unser ehemaliger Bundespräsident Christian Wulff, dieser viel zitierte Satz, Islam ist ein Teil Deutschlands. Ja, aber auch Islamismus ist ein Teil Deutschlands. Und ich vermisse seitens der Bundesregierung und insbesondere natürlich, weil das in den Zuständigkeitsbereich des Bundesinnenministeriums fällt, SPD-geführtes Bundesinnenministerium, nach dem 7. Oktober haben wir eine massive Verschärfung der Rhetorik in der islamistischen Szene. Der 7. Oktober ist ein Radikalisierungsbeschleuniger. Das kann man in den sozialen Netzwerken beobachten. Wir haben das bei den Kalifatsdemonstrationen in Hamburg gesehen. Wäre der 7. Oktober nicht passiert, wäre das Islamische Zentrum Hamburg auch nicht verboten worden. Das müssen wir uns auch klar machen, weil bis letztes Jahr war das IZH Vertragspartner von Hamburg. Auch da spielte SPD eine sehr große Rolle. Und ich beobachte leider, damit meine ich natürlich nicht Sie persönlich, Herr Kühnert, ich weiß, dass Sie sehr sensibilisiert sind, wenn es um türkischen Rechtsextremismus geht, wenn es um Islamismus geht. Aber das ist in der SPD nicht immer so der Fall. Mhm. Und ich sehe, wenn es um Islamismus geht, gibt es da eine gewisse Zurückhaltung. Und das kann ich selber als Muslim selber, weil ob ich will oder nicht, bin ich damit davon betroffen. Und ich erwarte von meiner Bundesregierung, dass wir nicht nur diese Abschiebedebatten führen, diese Waffenrechtsverschärfungen und so weiter, sondern wir müssen über das eigentliche Thema sprechen. Und das ist, dass die islamistische Szene heute vitaler ist als noch vor einigen Jahren.
Sehr gut, was mir auffällt, ist auch in den Statements islamischer Verbände, also offizielle Statements. Sie schauen so ein... Sie verdrehen die Augen. Was mir auffällt, nur der Satz noch kurz zu Ende ist, in all diesen Verlautbarungen taucht das Wort Islamismus nicht auf. Warum?
Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Vielleicht kurz das mal versuchen zu skizzieren. Es gibt immer wieder die typischen Reflexe seitens der muslimischen Verbände. Das zieht sich eigentlich seit 9/11 bis heute durch. Im Islam gibt es keinen Terrorismus, im Islam gibt es keine Homophobie, im Islam gibt es keinen Antisemitismus. Und diejenigen, die Terror verüben, das sind gar keine Muslime. Das hat mit dem Islam nichts zu tun. Ich kann das verstehen, wenn ein muslimisches Individuum, ein Otto-Normalbürger, das sagt. Das kann ich völlig nachvollziehen, weil er hat keinerlei Bezug zum IS und er verabscheut das. Aber als ein muslimischer Verband, der ja für sich beansprucht, das machen sie ja immer, wir sind Religionsgemeinschaften, wir wollen von der großen Politik, wie die anderen Religionsgemeinschaften auch respektiert und anerkannt werden. Ja, da muss man aber auch die Verantwortung wahrnehmen. Religionsgemeinschaft zu sein, heißt nicht nur, von den Vorteilen zu profitieren, die politische Anerkennung zu bekommen, sondern man muss gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Und von einer Religionsgemeinschaft, die auch in meinem Namen spricht, ob ich will oder nicht, erwarte ich, dass sie sich mit islamistischer Ideologie selbstkritisch auseinandersetzen. Weil wenn sie können aus dem Fundus der religiösen Literatur des Islams alles Mögliche argumentieren und begründen. Der IS hat vor wenigen Jahren jesidische Frauen, tausende jesidische Frauen versklavt. Ich kann Ihnen über Hadithe, Koransuren, religiöse Texte Ihnen eine Argumentation in 5 Minuten zusammenzimmern und das religiös argumentieren.
Das begründen, dieses Potenzial, warum das okay ist.
Dieses Potenzial gibt es in allen Religionen. Aber auch im Islam. Und das müssen wir als Muslime, insbesondere diejenigen muslimischen Verbände, die für sich beanspruchen, eine gewisse Repräsentanz zu haben, die müssen sich damit kritisch auseinandersetzen. Und sie müssen eine positive Gegenerzählung gegen diese islamistischen Narrative formulieren und diese auch öffentlich vertreten. Ansonsten sind 14, 15, 16-Jährige konsumieren auf TikTok Prediger XY, der eben diese islamistische Propaganda über TikTok heute einfacher denn je unter vor allem junge Muslime verbreiten kann. Und das ist aber auch eine der andere Seite der Medaille, wenn wir uns die muslimischen Verbandsstrukturen uns anschauen. Zentralrat der Muslime, der sogenannte Zentralrat der Muslime. Der Name ist ja eigentlich ein PR-Gag, weil der Zentralrat repräsentiert kaum jemanden.
Wie viel? 3%? 4%?
Wenn überhaupt. Selbst das wird immer weniger, weil IZH ist nicht mehr Mitglied, verboten. Ein anderer muslimbrudernaher Verband ist auch ausgetreten aus dem Zentralrat. Aber sie haben natürlich eine öffentliche Wirksamkeit, weil sie von der Politik hofiert werden, weil sie medial sehr präsent sind. Und in diesem Verband sind Organisationen Mitglied in diesem Dachverband, die Bezüge zur islamistischen Muslimbruderschaft haben, die Bezüge haben zum Teheraner Regime. Die islamische Gemeinschaft Milli Görüş ist eine türkische religiös-politische Bewegung, die verortet ist im türkischen Islamismus. Und DİTİB ist ein deutscher Verein zwar, der strukturell, finanziell und personell abhängig ist, wird von der türkischen Religionsbehörde Diyanet, und die natürlich die Agenda von Erdogan sozusagen hier repräsentiert, der die Hamas als Freiheitsbewegung bezeichnet. Also man hat natürlich in diesen muslimischen Verbandsstrukturen auch mit Vertretern zu tun, die zumindest, das muss man betonen, die keinen gewaltbereiten Islamismus vertreten, sondern eher einen legalistischen Islamismus, aber die mit bestimmten islamistischen Narrativen nicht gerade ein großes Problem haben.
Zum Thema neue Entschlossenheit. Wie gehen wir denn damit um? Was wäre denn die politisch richtige Antwort darauf? Also, wenn wir diese Zusammenhänge auch plötzlich hören.
Nur eine ganz kurze Bemerkung vorweg. Ich wollte das nicht so verstanden wissen, dass die Frage von Abschiebung und Messerverboten jetzt die Antwort auf Solingen ist. Ganz im Gegenteil, das waren Debatten, die vorher schon liefen. Für den konkreten Fall des Täters hätte weder das eine noch das andere die Lösung des Problems bedeutet, sondern tatsächlich hier haben wir über Islamismus und über die Frage, wo und wie Radikalisierung stattfindet, zu reden. Ich teile nicht, dass das Verbot des IZH und der Blauen Moschee in Hamburg vornehmlich wegen des 7. Oktober letzten Jahres passiert ist. Es ist ein hohes Risiko gewesen, das muss man wirklich sagen.
Also
Nancy Faeser ist, nachdem viele Jahre, wir haben ja jahrelang immer wieder drüber geredet und viele Verantwortliche haben nicht den Schritt gewagt, da reinzugehen, Sachen zu beschlagnahmen und damit zu belegen, dass dort gegen die Verfassung gearbeitet wird. Sie hat es gemacht. Es hätte das Risiko, es hat das Risiko bestanden, dass es nicht reicht. Das hat gereicht, aber da sehen wir schon, es ist nicht so einfach. Es hat auch geklappt beim Netzwerk Samidun und bei den Hamas-Strukturen in Deutschland, aber allein ihre Ausführungen haben genügt, um zu zeigen, das ist natürlich, niemand behauptet was anderes, nur die Spitze eines Eisberges. Und vielen, gerade den legalistisch orientierten Strukturen, werden wir mit Verboten nicht beikommen können, weil sie sehr filigran gelernt haben, zu wissen, wie sie sich auf dem Terrain unseres Rechtsstaates bewegen können, um gegen ihn zu arbeiten. Ich nehme ernst, wenn Sie aus Ihrer Position sagen, Sie nehmen nicht immer den ausreichenden politischen Willen wahr. Mir ist das wichtig, das auch für meine Partei als Anspruch zu formulieren. Das will ich ganz deutlich machen. Ich sitze hier als Sozialdemokrat, als ein Politiker, der links der Mitte steht, für vieles offene Gesellschaft eintritt, was Islamisten ablehnen. Ich sitze hier als schwuler Mann, als jemand, der in einer weltoffenen Stadt lebt, als jemand, der für ein vitales jüdisches Leben in Deutschland eintritt. Ich bin, alles, was mir lieb und teuer ist, ist das Gegenteil von dem, was Islamisten wollen. Ich verachte Islamisten und ich will alles dafür tun, was möglich ist rechtsstaatlich, um ihr Terrain einzuschränken. Ich lege mich mit denen auch an in meinem Wahlkreis und anderswo, wo ich mit offenen Augen durchgehe und sehe, wo diese Strukturen sind.
Wie finden Sie in dem Zusammenhang den Satz Ihrer Parteichefin aus Solingen, lässt sich eigentlich nicht so richtig was lernen?
Ich glaube, aus Solingen lässt sich in dieser Hinsicht einiges lernen, tatsächlich. Und wir auch hier werden wir jetzt abwarten müssen, was über den konkreten Täter herausgefunden werden können.
Wie fanden Sie diesen Satz?
Ich glaube, sie meinte es anders, als sie es gesagt hat. Aber das ist jetzt müßig, sie ist nicht hier. Ich kenne sie gut genug, um zu wissen, Saskia Esken ist weit davon entfernt, Islamismus irgendwie zu belächeln oder für nicht so wichtig zu halten.
Das ist doch mit das große Problem der SPD und auch dieser Regierung. Also sie geben zu, einerseits hat sich wirklich was verselbstständigt, wo man nicht mehr so genau weiß, wer treibt da eigentlich was. Man hat die Kontrolle da wirklich nicht mehr ganz in der Hand. Aber da ist ja dann der Bürgerwille, dass sie da genauer hingucken, dass sie da schärfer zugreifen, dass sie da früher zugreifen. Und was die SPD-Spitze betrifft und auch den Bundeskanzler, ist es ja häufig so, sie sagen, sie hat es vielleicht nicht so gemeint. Das ist dann immer ein Problem, wenn man ein paar Tage später wieder jemandem erklären muss, wie er es eigentlich gemeint hat in so einer Situation. Zu sagen, wir können da nicht viel draus lernen, das sitzt natürlich erstmal bei den Leuten. Und wenn sie dann ein paar Tage später erklären, sie hat es nicht so gemeint, ist einfach viel vertan. Und ich nehme bei der SPD und auch beim Bundeskanzler ja immer ganz stark wahr, diese Schwierigkeit, sich überhaupt verständlich zu machen, also eine Stimmung zu erspüren, wie sie ist, und dann zu sagen, es gibt keine einfachen Lösungen, aber trotzdem versuchen, einfache Erklärungen zu liefern. Und wenn Sie, wenn ich mal kurz auf den Wahlkampf in Thüringen zum Beispiel zu sprechen kommen darf, die SPD macht dort, wirbt für Weihnachtsgeld für die Grundrentner, 500 €, und es sind Polizistenstellen und so. Und als ich da war, habe ich gefragt, wo ist denn Bürgergeld, Migration und Ukraine? Das sind eigentlich die drei Themen, über die man auch in Thüringen spricht.
Wollen Sie, dass wir jetzt auch noch so sachfremd über Waffenlieferungen im Landtagswahlkampf sprechen, so wie alle anderen Scharlatane auch?
Nein, es ist, Herr Kühnert, Sie können doch nicht so durch ein Land gehen, das gerade in Thüringen so spricht.
Aber das ist billig. Kühnert, das ist wirklich billig. Ich bin eine ganze Woche am Stück unterwegs gewesen und ich habe nicht durch dicke Glasscheiben daraus geguckt, sondern mit Leuten geredet.
Ich bin einfach sehr überrascht, dass man hat ein Programm, das verstehe ich, und dass man das durchziehen will, das ist absolut richtig. Nur wenn die Lage eine andere ist, und das sehe ich bei der SPD häufig so, sie halten dann an den Dingen fest, die sie für richtig halten. Und neben ihnen laufen die Leute vorbei und haben andere, ganz andere Bedürfnisse. Und deswegen
was soll die nächste Thüringer Landesregierung an der Asylpolitik der Bundesrepublik Deutschland ändern, was sie dort jetzt gerne auf ihre Karten sehen würden?
Das, was ich gesehen habe, ging es darum, Ängste aufzunehmen. Und das hilft. Da hilft es nicht zu sagen, dafür sind wir nicht zuständig und das macht der Bund. Sondern klar, die SPD in Thüringen hat einen Gegenwind von der Bundes-SPD, so wie sie im Moment dasteht, und eben ganz stark von der Ampel. Der Spitzenkandidat Georg Mayer kann da ja ein langes Lied von singen. Und die Dinge hinzunehmen oder aufzunehmen, die ihn da entgegenschlagen, das ist, glaube ich, nicht die Grundrente für das Weihnachtsgeld für die Grundrentner gewesen.
Wollen wir einmal kurz darüber sprechen, was da möglicherweise wirklich im Raum steht und warum auch jetzt dieser Aktionismus zu erleben ist? Wie groß ist Ihre Sorge, dass Sie in Thüringen und in Sachsen aus dem Landtag fliegen?
Ich bin ein optimistischer Mensch und ich gehe davon aus, dass wir reinkommen werden. Aber ich will nicht drum herum reden. Wenn man in Umfragen bei 6-7% steht, dann steht realistisch die Möglichkeit im Raum, dass es am Ende nicht reicht. Und deswegen bin ich da auch in meiner Botschaft ganz klar. Wer nicht am Ende aufwachen will, in Sachsen zum Beispiel, mit einem Landtag, in dem nur noch CDU, BSW und AfD drin sitzen, Gott bewahre, der muss dann eben nicht nur, wie ich das häufig in Umfragen sehe, zu 30%, 40%, 50% sagen, ich wünsche mir, dass die SPD wieder drin ist und auch Teil der nächsten Landesregierung ist, sondern man muss das dann auch wählen, weil sonst sitzen am Ende lauter Katzen im Sack sozusagen im Landtag des BSW, wo kein Mensch weiß. Die machen ja einen Wahlkampf nach der Vorstellung, wie Frau Dunst das gerade beschrieben hat. Die reden den Leuten sehr nach dem Mund, sprechen genau das an, was die Leute vorher schon gesagt haben.
Bitte nicht verdrehen.
Und niemand
bitte nicht verdrehen.
Weiß, was am Ende bei rauskommen
ich hab,
wird. Und
was ich bei der SPD als Schwierigkeit empfinde, da setzt einer diese Punkte, AfD und BSW, und die SPD geht da durch und sagt, ist nicht Landesebene, ist Bundesebene. Und ich glaube, dass die Menschen bräuchten, dass jemand auch von der SPD oder von den Ampelparteien sich um diese Probleme kümmert. Einerseits eben sagt, wir haben unser Landesprogramm, andererseits sehen wir aber natürlich die Sorgen der Menschen.
Aber wir sind alle vor Ort unterwegs, wir reden nicht von der Bühne auf die Leute herab. Wir machen alle Dialogveranstaltungen vor Ort. Ja. Der Bundeskanzler nimmt sich wertvolle Zeit aus seinem vollen Kalender, war gerade in Jena, war in Delitzsch, wird jetzt am Freitag nochmal in Chemnitz zur Kundgebung sein, macht Bürgerforen und anderes mehr. Ihre Kolleginnen und Kollegen der unterschiedlichen Blätter berichten darüber, beschreiben auch diese Situation. Sprechen tut gut. Die Menschen gehen zufriedener raus, als sie reingegangen sind, weil sie merken, okay, es wird ja doch an Dingen gearbeitet, die ich vielleicht vorher gar nicht mitbekommen habe. All das passiert. Aber das können Sie nicht immer in drei Worten auf dem Plakat zusammenfassen.
Und auch nicht eine Woche vor den Wahlen.
Nee.
Oder drei.
Richard, auf was für eine Situation laufen wir denn dazu, wenn möglicherweise die Partei, die den Bundeskanzler stellt, aus diesen beiden Landtagen fliegt, ist ein hässliches Wort, nicht mehr drin ist, schlicht und ergreifend?
Ja gut, die Ampel lebt ja sowieso damit, dass, egal in welches Land wir gucken, die Zustimmungen insgesamt der Bevölkerung dafür sehr gering sind. Das wäre jetzt sozusagen noch eine makabere Pointe, die dazukommen würde, aber es würde nicht grundsätzlich was ändern. Aber die große Gefahr besteht natürlich in Sachsen. Wird Michael Kretschmer einen Koalitionspartner finden. Da ist möglicherweise sogar mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht eine Regierung machen, weil Kretschmer steht innerhalb der CDU für eine Politik, die dem Bündnis Sarah Wagenknecht nicht so fern ist. Also sozusagen die personifizierte Schnittmenge aus Merz und Wagenknecht. Und deswegen kann ich mir das durchaus vorstellen.
Du meinst in Bezug auf Russland, Ukraine und so weiter?
Außenpolitische Stellung, aber auch innenpolitisch sehe ich jetzt keine unüberbrückbaren Differenzen. Ganz anders sieht die Situation in Thüringen aus. In Thüringen kann ich mir im Augenblick überhaupt gar keine Regierung vorstellen. Also ich weiß überhaupt gar nicht, wie unter den denkbaren Ergebnissen, die da im Augenblick laut Meinungsumfrage da rauskommen, überhaupt eine Regierung gebildet werden soll. Also ich glaube, hier könnte es sein, dass wir über sehr lange Zeit überhaupt gar keine Regierung haben. Vielleicht Ramelow noch kommissarisch das ewig weiterführt oder so. Also hier kommen wir tatsächlich in einen ausgesprochen schwierigen Zustand der Unregierbarkeit.
Es ist in beiden Ländern so, und das bitte ich wirklich zu so anzunehmen, das sage ich jetzt nicht, weil ich der SPD-Generalsekretär bin. Ohne die SPD wird in beiden Landtagen nach meiner festen Überzeugung keine Mehrheitsregierung zustande kommen in der nächsten Wahlperiode. Kretschmer wird nicht mit dem BSW in eine Koalition zumindest einsteigen. Kretschmer macht seit 2 Wochen jeden öffentlichen Auftritt. Der redet mehr über die SPD als über seine eigene Partei, weil er so große Angst hat, dass die SPD im nächsten Landtag nicht mit dabei ist, weil es ein seriöser, verlässlicher Koalitionspartner ist. Das sind erfahrene Ministerinnen und Minister. Die sind skandalfrei. Die reden nicht über irgendwas, wofür sie gar nicht zuständig sind, sondern leiten ihre Ministerien und machen anständig ihre Arbeit. Und das steht wirklich in beiden Bundesländern in Frage, weil da Leute bei hohen Werten, das habe ich zu respektieren als Demokrat, stehen, über die wir nichts wissen. Wir wissen nicht, wer die Leute auf den Listen bei BSW und Co. sind, und wir wissen auch nicht, wofür sie landespolitisch danach antreten würden.
Schließen Sie eine Koalition mit dem BSW aus?
Das machen ja bei uns die Landesverbände, und die haben sich klar geäußert und gesagt, es ist so unübersichtlich, man kann mit Kräften, die nicht demokratiefeindlich sind, nichts ausschließen. Aber ich bin sehr dafür, dass wir nicht so tun, als seien uns alle, die nicht AfD sind, gleich lieb. Man sollte alles unternehmen, um zu verhindern, dass das BSW mitentscheidet in diesen Landtagen. Und zwar nicht, weil alle, die da antreten, keine akzeptablen Persönlichkeiten sind, sondern weil man schlicht nicht weiß, wer das ist. Die haben sich ja noch nicht mal selber darauf verständigt, wofür sie eintreten. Die klassischen landespolitischen Fragen, Bildungspolitik, Infrastruktur, Energiewende und so weiter, da wissen die Kandidaten des BSW selber nicht, wofür sie dann später eintreten würden. Wer die wählt, der wird am Ende aus dem Saarland letztlich regiert, weil da sitzen die einzigen Personen, die beim BSW tatsächlich sagen, wo die Reise hingehen wird.
Das ist leider so. Frau Wagenknecht müsste als erstes umfallen, denn sie hat ja Koalitionsbedingungen gestellt, auch für die Landesregierung, die nur auf bundespolitischer Ebene zu lösen sind, und würde ja auch dann an SPD und CDU gehen, keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern und so. Und man hatte ja eher den Eindruck, dass sie die Hürde so hoch legt, dass sie nicht regieren muss in den Ländern.
Richard David Precht ist heute hier, hat gerade ein sehr lesenswertes Buch veröffentlicht, Das Jahrhundert der Toleranz, Untertitel Plädoyer für eine wertegeleitete Außenpolitik, Richard. Du schreibst darin unter anderem über Islamismus, die Frage der systemischen Rivalität. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Vielleicht können wir mit Erin Güvercin auch noch mal einen Satz darüber reden. Und sagst, wir malen so häufig irgendwie die Bedrohung durch China an die Wand und sagen, das sind unsere systemischen Rivalen. Aber die echte, wirkliche systemische Rivalität gibt es eigentlich mit ihnen.
Ja, mir gefällt das nicht so sehr, dass wir heute so eine Zweiteilung der Welt aufbauen zwischen den liberalen Demokratien auf der anderen Seite. Und dann nehmen wir einen gewaltigen Klammerbegriff namens Autokratien. Und da gehören dann alle erdenklichen Regierungsformen zu. Präsidialdiktaturen wie in Russland, Parteidiktaturen wie in China, Erbmonarchien wie in Saudi-Arabien und so weiter. Obwohl, die rechnen wir, glaube ich, raus. Die gehören eher so auf die gute Seite. Also dieses Schema trifft einfach nicht die Sache. Es geht auch nicht um A oder B, sondern es geht um den gewaltigen Übergang von einer sehr lange Zeit von den USA dominierten Weltordnung hin zu einer allmählichen Verschiebung, die längst im Gange ist, zu einer multipolaren Weltordnung mit neuen Zentren wie eben längst China und Indien und möglicherweise auch irgendwann noch anderen. Und das verlangt uns natürlich ein neues Mindset ab. Wir müssen uns völlig neu in dieser Welt orientieren, weil wir auch nicht mehr so stark die Spielregeln bestimmen können wie bisher. Und da stört mich der Begriff, dass wir gegenüber den Autokratien, deren Zusammenfassung mir nicht gefällt, in einer systemischen Rivalität stünden. Das heißt also, dass es jetzt sozusagen die Frage geht, welche Ideologie setzt sich durch, die liberale Demokratie oder der ganz merkwürdige chinesische Wertemix aus Kommunismus, Konfuzianismus und Kapitalismus. So, und das gefällt mir deswegen nicht, weil die Chinesen missionieren nicht mit ihrem Gesellschaftsmodell. Anders als der Westen, der über sehr, sehr lange Zeit immer von der Überzeugung getragen war, es müsste eigentlich die ganze Welt sich liberal-demokratisch entwickeln und das auch noch vor 20 Jahren geglaubt hat, heute eigentlich nicht mehr glauben kann. Aber wir denken eigentlich, wir haben die beste Verfassung der Welt und die besten Werte. Ich finde übrigens auch rein persönlich, dass ich das finde, aber das macht sie nicht zu einem Exportschlager. Und dahinter steht auch kein Missionsauftrag. In dem Moment, wo wir das machen, überdehnen wir die ganze Geschichte ziemlich massiv und wir sehen, dass wir damit ziemlich mehr Unheil anrichten als Gutes. Ich nur ein kleiner Satz und dann beantworte ich wirklich die Frage. Ich meine, wenn wir jetzt darüber reden, Friedrich Merz hatte gesagt, inzwischen etwas zurückgerudert, wir sollten keine Leute mehr aufnehmen aus Syrien und Afghanistan. So, jeder Mensch weiß, was das für Länder sind und was da passiert sind. Erstens, man kann das nicht sagen, weil es gegen das Grundgesetz verstößt. Das Grundgesetz legt das Asylrecht fest. Und da ist das alles Entscheidende, dass es eine Universalie ist. Ja, also allgemein für jeden Menschen.
Hat er schon wieder eingeräumt.
Zwei Menschenwürde. So, und dann kann ich nicht sagen, aber Afghanen und Syrer fallen da raus. Na, das ist klar, das Grundgesetz widrig macht er nicht. Aber was sind das für Länder? Das sind Länder, in denen sich der Westen, allen voran natürlich die USA, massivst eingemischt hat. Ja, in Syrien hieß es, Assad muss weg. Vorher hieß es im Irak, ja, Saddam Hussein muss weg. Dann hieß es, die Taliban müssen weg. Was ist das Ergebnis? 12 Jahre blutiger Bürgerkrieg in Syrien. Über 500.000 Tote. Im Irak weiß man die genaue Todeszahl nicht. Die steht irgendwo zwischen 200.000 und 1 Million gegen die Schätzungen. Und Iraker haben wir auch, fast 300.000 in Deutschland. Das heißt also, ein Teil des Flüchtlingsproblems, nicht das Ganze, und andere Mächte haben da auch mitgemischt, resultiert daraus, dass wir uns in die innenpolitischen Angelegenheiten dieser Länder eingemischt haben. Und zu der systemischen Rivalität ist das für mich Wichtigste. Der Islam und das Christentum, das auch eine große Rolle spielt hinter unseren Vorstellungen heute von liberaler Demokratie, ursprünglich mal ein Feind der liberalen Demokratie war, ist eine monotheistische Religion. Und in der Tradition monotheistischer Religionen gibt es nur einen Gott. Und alle anderen glauben das Falsche. Das haben wir immer noch in unserer DNA, wenn wir unsere wunderbaren liberalen Demokratien zum Exportschlager machen und in der Welt damit missionieren wollen und sagen, ihr sollt sein wie wir. Wir wollen ein liberal-demokratisches Regierungsform in Syrien haben statt Assad. Wir wollen eine liberale Demokratie im Irak. Das ist Missionsgehabe, was wir dahinter machen. Und völkerrechtswidrige Einmischung in deren Angelegenheiten. Das war sozusagen die alte Welt, in der wir lebten. Eine systemische Rivalität haben wir in der Tat zum radikalen Islam. Denn der radikale Islam ist auch eine monotheistische Religion und er hat auch die Vorstellung, so und alle anderen sind falsch. Und das ist noch, natürlich würde ich uns niemals jetzt in einem Atemzug damit nennen, nicht mehr. Ja, das Christentum in seiner Geschichte schon, Kreuzzüge und so weiter, da sind wir lange drüber weg. Aber wir haben immer noch diese monotheistische DNA. Und das Spannende ist, im Verhältnis zu China denken wir immer, die müssten so sein wie wir. Die sind aber nicht so. Die sind unter anderem auch zu arrogant, um zu glauben, dass wir wie sie leben sollten oder könnten. Die Chinesen missionieren überhaupt nicht mit ihrem Gesellschaftssystem.
Sie kaufen nur sämtliche Ländereien in Afrika und Südamerika und machen damit ihre Politik. Sie missionieren zwar nicht mit ihrem System.
Das ist aber ein ganz, ganz großer Unterschied. Sie sind wirtschaftliche Rivalen. Sie sind auch politische Rivalen, was Einflusszonen anbelangt. Aber sie sind keine ideologischen Rivalen. Und deswegen ist dieses Bild systemische Rivalität falsch. Hier konkurrieren nicht zwei Gesellschaftssysteme miteinander, die beide wechselseitig den anderen auf seine Seite ziehen wollen, wie früher in Kommunismus oder Kapitalismus. Hier rivalisieren Wirtschaftsmächte um Einflusszonen miteinander, einschließlich dem, was das politisch bedeutet. Mhm. Und deswegen gefällt mir der Begriff systemische Rivalität nicht.
Würd gerne Erin Güvercin an dem Punkt fragen, nach der Glaubwürdigkeit, darum geht's ja auch immer, ne? Also das ist das, was man häufig hört, auch wenn man unterwegs ist ein bisschen in der Welt, was Kevin Kühnert bestimmt auch häufig hört, sozusagen das Glaubwürdigkeitsproblem des Westens, doppelte Standards ist das Stichwort. Ich meine, wir haben sehr viele Leute, Afghanistan ist auch so ein Stichwort, ich meine, wir haben die Mujahedin bis an die Zähne bewaffnet und es ist nicht das einzige Mal, dass wir sozusagen irgendwann in die Mündung genau der Knarre geguckt haben, die wir vorher irgendwann mal selber geliefert haben.
Das heißt, der islamische groß Staat war ja ein Produkt, das der irakische Staat im Grunde genommen komplett.
Das heißt, haben wir uns den Islamismus an ganz neuralgischen Punkten auch selber rangezüchtet?
Ich glaube, wenn man auch mit jungen Muslimen in Deutschland sich mal austauscht, nicht nur über den Nahostkonflikt natürlich in den letzten Jahren, aber auch über ganz andere, zum Beispiel, wir stellen uns ja immer die Frage, ja, warum sind junge türkeistämmige Muslime, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und die Türkei vielleicht aus dem Sommerurlaub kennen, warum sind sie so fasziniert von Erdogan? Weil Erdogan ganz geschickt mit diesem Narrativ spielt, der Westen, der Meinungsfreiheit für sich in Anspruch nimmt, Menschenrechte, Demokratie, wenn es um ihre Interessen geht, werfen sie das über Bord und diese doppelten Maßstäbe wendet er sehr geschickt auch über die sozialen Medien, über die türkischen Medien und über seine Einflussagenturen in Deutschland. Das sind manchmal Moscheeverbände, manchmal sind das Kulturvereine, manchmal sind das die Grauen Wölfe, haben wir ja bei der EM gesehen. Da wird massiv Zwietracht gesät bei der dritten, vierten Generation der türkeistämmigen jungen Menschen. Und da ist ein Punkt. Also das ist nicht Hirngespinst, sondern diese Doppelmoral gibt es ja. Das Absurde ist aber, dass gerade Erdogan diese Doppelmoral perfektioniert. Nur das sehen die jungen Menschen nicht, weil sie natürlich auch durch die der Art und Weise, wie sie zum Beispiel den Nahostkonflikt verfolgen, total emotionalisiert sind. Sie sind in ihrer Bubble und sie sehen das. Also, es gibt türkische Medien und das sind nicht irgendwelche Randsender, sondern das sind große Fernsehsender, die Millionen Menschen, das sind die Hauptsender, sozusagen ARD, ZDF und RTL, Sat.1 der Türkei, die nach dem 7. Oktober einfach gesagt haben, ja, also hinter dem 7. Oktober, das waren ja nicht Muslime, sondern das ist dieses zionistische Ziel, zionistische Verschwörung. Genau. Wir müssen groß Israel gründen und die Menschen glauben daran. Und man muss wirklich massiv mit diesen, und das sind nicht nur in der Türkei werden diese Dinge konsumiert, sondern auch hier. Und man muss mit diesen jungen Leuten echt sich hinsetzen und lange Geduld haben, lange Zeit nehmen, um ihnen zu signalisieren, das ist Bullshit, was ihr da konsumiert. Aber das ist sehr schwierig. Das spielen natürlich die sozialen Medien eine sehr toxische Wirkung.
Keiner Form in den Griff. Also wenn jetzt wirklich absolute, brutale Radikalinskis da zu Bluttaten und so weiter auffordern, über TikTok und so weiter.
Das Problem
ist, wir haben doch eine enorme Aufrüstung erlebt, unserer Geheimdienste und so weiter. Das ist nichts, was man unterbinden kann.
Wir haben ja im Demokratie-Leben-Projekt-Programm gibt es seit dem Aufkommen des Salafismus ja eine ganze Präventionsindustrie. Es gibt wirklich Präventionsprojekte im islamistischen im Phänomenbereich Islamismus, die wirklich tolle Arbeit leisten. Ich kenne sehr, sehr viele Projekte. Aber Die islamistische Szene heute funktioniert ganz anders, als sie noch vor 10 Jahren funktioniert hat.
Wir sind nicht mehr
Ja. Wenn man Politiker jeglicher, das ist wirklich parteiübergreifend, das Phänomen. Erstens, in der politischen Landschaft gibt es kaum wirklich Einblicke in die islamistische Szene. Vieles ist einfach nur eingelesen von Artikeln oder sonst was. Wir brauchen viel intensivere Beschäftigung mit dem islamistischen Milieu, aber auch mit dem türkisch-rechtsextremistischen Milieu. Das ist auch ein Thema, was sehr gerne kleingeredet wird. Also wenn wir über Brandmauer gegen rechts sprechen, dann muss das nicht nur gegen AfD gelten, sondern auch gegen die türkischen Rechtsextremisten, weil das ist eine sehr gut organisierte Gruppe hier. Und diese Präventionslandschaft muss kritisch evaluiert werden. Wenn man die Politiker sagt, ja, was machen sie im Islamismusbereich, da passiert viel zu wenig, dann kriegt man immer aufgetischt, so und so viele Millionen geben wir dafür aus, auf Bundesebene, auf Landesebene. Es findet aber keine kritische Evaluation statt. Man muss, weil die Islamisten heute, wir haben eine ganz andere Generation von Islamisten, die sind auf TikTok unterwegs, die bedienen sich der Jugendkultur, genau wie die rechtsextremistische identitäre Bewegung.
Das
ist nicht mehr dieser Pierre Vogel von vor 10-15 Jahren, sondern das sind Leute, die könnten genauso gut als Gangster-Rapper durchgehen und die haben eine gewisse Attraktivität auf 14-15-jährige Jugendliche.
Genau. Kann ich völlig nachvollziehen. Und sie kennen die Rechtslage sehr genau. Sie wissen sehr genau, wie weit sie gehen dürfen.
Und deswegen sage ich ja auch
immer, das ist noch von der Meinungsfreiheit.
Bundesinnenministerium. Ja. Spätestens der 7. Oktober hätte dazu führen müssen, dass wir Islamismus ernst nehmen. Und wir brauchen jenseits von Diskussionen über Verschärfung des Waffenrechts und so weiter und so fort, wir brauchen eine langfristige Strategie gegen Islamismus. Weil selbst wenn der Krieg im Nahen Osten morgen oder übermorgen vorbei ist, das, was der 7. Oktober bei uns hier in Deutschland ausgelöst hat, wird uns noch sehr lange beschäftigen. Und das ist, glaube ich, bei unserer Politik noch nicht wirklich angekommen.
Ich unterschreibe das komplett. Ich will nur auf ein Beispiel hinweisen, um zu zeigen, auch hier, es gibt sie die Ansätze, auch wenn sie noch nicht ausreichen. Mein sehr geschätzter Kollege Sebastian Fiedler aus dem Bundestag, der hier auch schon mal bei Ihnen häufiger zu Gast war, Kriminalbeamter, treibt extrem das Thema voran, der jetzt anstehenden Gründung eines Bundesinstituts für Kriminalprävention. Genau aus dem Grund, weil er sagt, es gibt 1000 Ansätze, die wir teilweise dezentral schon machen, aber keine Zentralstelle, bei der jemand nach wissenschaftlichen Maßstäben monitort, was funktioniert, was hat Wirkung entfaltet, wo sind Zahlen runtergegangen? Was muss also in Masse ausgerollt werden, um unsere Ziele erfüllen zu können?
Ein wirklich sehr wichtiger Punkt bei einer gemeinsamen Strategie gegen Islamismus ist die Rolle von Muslimen. Wir hatten ja bei der letzten Bundesregierung, Bundesinnenminister Seehofer hat ja ein Expertengremium politischer Islamismus, glaube ich, hieß es, einberufen. Das war auf ein Jahr begrenzt, ist ausgelaufen. Da waren nur Akademiker. Ich will jetzt nicht die Rolle von Wissenschaftlern jetzt kleinreden. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomenbereich Islamismus ist sehr, sehr wichtig. Aber wir brauchen erstens, und das haben ich und viele, viele andere nach dem 7. Oktober gefordert, weil wer die Szene beobachtet, sieht, was da gärt, was da am Gären ist. Und bisher wurde dieses Expertengremium nicht wieder eingesetzt. Und Wissenschaftler müssen da eine Rolle spielen, ja. Es braucht aber auch Leute, die aus dem Präventionsbereich kommen. Und das ist der wichtigste Bestandteil, es braucht Muslime in diesem Expertengremium, die Einblick haben in die muslimischen Lebensrealitäten, die ganz genau wissen, wie die islamistischen Narrative funktionieren, insbesondere bei jungen Menschen. Und das ist auch ein wichtiges Signal in die muslimischen Community, weil sowohl die muslimischen Verbände, die nicht in der Lage sind, den Begriff Islamismus auch nur in den Mund zu nehmen, aber auch islamistische Akteure, die offen islamistisch sind, sie impfen immer den jungen Muslimen ein, wenn Politiker, wenn die deutschen Medien, wenn die deutsche Öffentlichkeit über Islamismus redet, wollen sie eigentlich uns Muslime alle in den Dreck ziehen. Das ist eine Agenda gegen alle Muslime, gegen die islamische Religion an sich. Muslime müssen ein zentraler Bestandteil einer gemeinsamen Strategie gegen Islamismus sein. Und gerade das vermisse ich nach Mannheim, nach dem 7. Oktober auch, nach Mannheim, aber auch jetzt nach Solingen. Genau über diese Frage wird nicht diskutiert. Auch nicht bei der Bundesregierung, aber auch nicht bei der Opposition.
Die Frage, da waren wir vorhin stehen geblieben, Richard, nach der Rolle Deutschlands, auch in der Welt. Wir sind sozusagen auf der Suche. Wir müssen uns neu erfinden in gewisser Weise auf ganz vielen Ebenen. Wir erleben gerade eine wirtschaftlich schwierige Phase, möglicherweise das Ende der deutschen Automobilindustrie, so wie wir sie kannten. Wir erleben, dass wir im digitalen Bereich nicht mehr auf Augenhöhe sind. Und es gibt Leute, die sagen, das wird auch nichts mehr. Das heißt, wir müssen uns auf eine schwierige Phase einstellen, weil wir den Anschluss einfach verpasst haben. Und dennoch gibt es da sozusagen in der deutschen Außenpolitik ein Auftreten, das anders ist, seitdem die Ampel regiert. Deutschland war immer international eher leise und jetzt sind wir eher lauter.
Ja, ich sehe das genauso. Ich glaube, wir waren auch lange sehr gut. Ja, also ohne uns zu sehr zu verraten und zu verkaufen, haben wir überall in der Welt unsere Deals gemacht und haben da enorm wirtschaftlich von profitiert. Wir haben tatsächlich mit der Ampel eine sehr starke Veränderung in der Außenpolitik. Es läuft leider unter dem Begriff wertegeleitete Außenpolitik. Also aus philosophischer Perspektive bin ich ein Befürworter wertegeleiteter Außenpolitik. Aber ich denke, man muss es auch gut machen. Und gut machen heißt es zum Beispiel so zu machen, dass man es erfolgreich macht. Also wir wissen, dass Repräsentanten der Bundesregierung im Ausland sehr lautstark aufgetreten sind und sehr klar gemacht haben, wofür sie stehen und wogegen sie sind und immer das Wort ich fordere und ich fordere und ich fordere in den Mund nehmen. Aber am Ende ist relativ wenig Konstruktives dabei rausgekommen. Und da denke ich, waren die leisen Töne, die wir vorher gemacht haben, ein deutlich besseres Erfolgsrezept. Das andere ist, wenn ich sage, wertegeleitete Außenpolitik, muss ich mich fragen, was sind im 21. Jahrhundert eigentlich die wichtigsten Werte? Woran müsste ich mich da orientieren? Und da wäre der allerwichtigste Wert nicht die Frage, wie es mit der Pressefreiheit in China aussieht. Auch wenn ich mir wünschen würde, es sähe anders aus. Aber es ist wirklich nicht der wichtigste Wert. Sondern der wichtigste Wert ist das Überleben der Menschheit im Zeitalter der Klimakatastrophe. Ja, wir haben es jetzt hier mit der drittletzten oder viertletzten Generation von Menschen zu tun, die vielleicht auf dieser Erde noch ein menschenwürdiges Leben führen können. Wir stehen also alle zusammen in einem Boot vor einer ungeheuerlichen Bedrohung. Und das wichtigste Ziel aller Außenpolitik muss Klima- und Umweltpolitik sein. Das zweite ist, die riesigen sozialen Spannungen zwischen dem globalen Süden und den reichen Ländern mit all den Problemen. Migration ist ein wichtiger Teil davon. Das ist das zweite ganz, ganz große Thema der Außenpolitik. Wir können nämlich Klimapolitik nur dann erfolgreich machen, wenn wir sie global machen. Wir können sie nicht auf nationaler Ebene machen. Es nützt nichts, Klimaweltmeister zu werden bei dem Anteil von 1,8%, den wir am globalen Erderwärmung beitragen, sondern wichtig ist, dass wir uns die Frage stellen, wo gibt's die meiste Sonne, wo ist der meiste Wind, wo ist das meiste Wasser. Wir brauchen gewaltige internationale Zusammenarbeit. Jetzt weiß ich natürlich auch, es gibt all die Spannungen, es gibt die Kriege, es gibt die Auseinandersetzungen um geostrategische Einflusszonen und Militärbündnisse, ist mir alles richtig. Aber alles diese Dinge darf es ja eigentlich gar nicht mehr geben. Und jetzt sieht eine Realpolitik ja so aus, dass sie sagt, wir müssen so schnell wie möglich aus den wichtigsten dieser Schlamassel. Ja, wobei ich jetzt den russischen Angriffskrieg immer noch sozusagen perspektivisch für leichter irgendwann zu lösen halte als den Nahostkonflikt, wo ich überhaupt gar keine Vorstellung habe, wie das irgendwann mal bei den vielen Akteuren, die da alle beteiligt sind, zu Ende gehen kann. Aber wertegeleitet bedeutet, sich an dem zu orientieren, nicht was uns trennt, sondern an dem, was wir alle teilen. Ja, das Bedürfnis zu haben, in dieser Welt zu überleben und vor allen Dingen auch eine Perspektive zu haben, dass unsere Kinder und unsere Kindeskinder noch eine menschenwürdige Erde, auf der sie vernünftiges Leben führen können, wollen. Das alles müsste im Mittelpunkt einer solchen Politik stehen.
Und das sehe ich alles überhaupt nicht. Jetzt über Klimapolitik sprechen.
Sie wollen das, was ich jetzt hier gerade groß ausgeführt habe, mit einer einfachen Floskel einfach nur verballhornen.
Nee, gar nicht.
Ich habe nicht gesagt, dass Sie das jetzt machen sollen, sondern eine solche Politik wäre kriegspräventiv und flüchtlingspräventiv. Ja, wir können jetzt, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, ähnlich wie das jetzt in der Migrationssache ist nach Suling, ja, und nachdem wir jetzt sehr viele Leute in dem Land haben, wo wir nicht wissen, wie wir sie wieder loswerden und so weiter. Aber weiterzudenken bedeutet doch zu überlegen, dass solche Situationen in Zukunft erst gar nicht auftreten. Und dann wäre es, natürlich kann man sich die Frage stellen, was hätte Deutschland tun können, um den Angriffskrieg in Russland zu verhindern? Ich sage nicht, dass wir es hätten können. Aber vielleicht hätte man, Deutschland auch nicht allein, sondern die Europäische Union, vielleicht hätten wir präventiver arbeiten können in dieser Situation. Ich will nicht beantworten, ob es geht oder nicht geht, aber es ist unser Auftrag, das zu tun. Und genauso wichtig wird es sein, eine starke, konstruktive Rolle zu spielen, nicht als Deutschland, dafür sind wir zu klein, aber als Europa, ja, dass dieser Krieg nicht endlos weitergeht und diesen gigantischen Blutzoll fordert, den er im Augenblick fordert. Das sind ganz, ganz, ganz wichtige Ziele,
bedeutet,
um das Überleben unserer Kinder und Enkelkinder willen.
Und bedeutet das auch mit der Bitte um ganz kurze Antwort, dass wir uns sozusagen selber klarer definieren und uns auch lösen von den USA, so wie wir es jetzt haben?
Also natürlich braucht Deutschland ein sehr gutes Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Aber wir wissen auch nicht, ob die Vereinigten Staaten demnächst noch besonders interessiert sind an einem sehr guten Verhältnis zu Deutschland. Das heißt also, ob die Verlässlichkeit auf der Seite besteht, falls Donald Trump Präsident wird, wissen wir auch nicht. Deutschland muss sehen, dass es in eine eigenständige Rolle kommt, denn das kann es natürlich nur innerhalb Europas. Deswegen geht die Frage daran, kann Deutschland mit ein Motor innerhalb von Europa sein, sich in der multipolaren Weltordnung als ein eigenständiger Pol aufzustellen? Natürlich teilen wir mit den Vereinigten Staaten sehr viele Werte. Ja, eben den Grundsatz der liberalen Demokratie noch. Wir wissen nicht, wohin sich die Vereinigten Staaten entwickeln. Ja, natürlich ist es wichtig, auch wirtschaftlich ist die USA neben China unser wichtigster Handelspartner. Aber wir können nicht so nebeneinander in Zukunft weiterhin Politik machen, sondern wir brauchen ein eigenständiges Europa, das seine eigenständigen Interessen in der Welt vertritt. Das wäre eine Anpassung an die multipolare Weltordnung.
Also, bedanke mich ganz herzlich. Das war sehr intensiv heute. Auch anstrengend mutmaßlich für Kevin Kühnert. Nichtsdestotrotz ganz herzlichen Dank für den Besuch Ihnen allen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.